Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Mit Ausnahme von Berlin ist im Osten Deutschlands die Einwohnerzahl lange immer weiter geschrumpft. In Brandenburg kehrt sich der Trend inzwischen um. 9000 Menschen hat das Land im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben unterm Strich dazu bekommen. Damit wächst Brandenburg nach Bayern und Niedersachsen bundesweit am stärksten. Und auch in den kommenden Jahren soll sich der Trend fortsetzen. Berlin hat 2020 übrigens 5000 Einwohner verloren. Wie das alles zusammenhängt, erläutert unser Landespolitikreporter Oliver Schosch.
In Brandenburg wächst in diesem Jahrzehnt die Sterberate, die Geburtenrate bleibt konstant. Das sorgt für eine Schrumpfung der Bevölkerung. Dann aber gibt es wiederum Trends, die das Ganze umdrehen, und das ist die zunehmende Suburbanisierung, also dass Berliner weiterhin viel in den Speckgürtel ziehen, und die Ansiedlung größerer Unternehmen in Brandenburg wie Tesla. Insgesamt führe das zu einem positiven Trend in diesem Jahrzehnt, so Tobias Hannemann vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Bis 2025 ist die Bevölkerungsentwicklung positiv und kippt danach leicht ins Negative. Summa summarum ist die Bevölkerungsentwicklung jedoch leicht positiv. Also wir haben einen Anstieg von insgesamt 17.000 Personen über die 10 Jahre, ein Bevölkerungswachstum von ungefähr 0,7%. Das mag wenig klingen, aber für eine Bevölkerung ist es doch eine Menge.
Voraussichtlich wächst die Bevölkerung im Berliner Umland vom Jahr 2019 aufs Jahr 2030 um 8,4%. In den äußeren Landesteilen schrumpft sie um 4,4%, immerhin etwas langsamer. Der größte Bevölkerungszuwachs wird mit 10,9% für den Landkreis Dahme-Spreewald prognostiziert, gefolgt von der Stadt Potsdam mit 9,5% und dem Barnim mit 7,5%. Am meisten schrumpfen sollen die Landkreise Elbe-Elster um 10,9% und die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße um jeweils 10,5%. Cottbus soll in diesem Jahrzehnt um 4,4% schrumpfen, Frankfurt-Oder um 3,3%. Einer der wichtigsten Indikatoren für diese Zahlen seien die Bautätigkeiten zwischen den Jahren 2017 und 2019. So Hans-Jürgen Volkerding vom Statistikamt Berlin-Brandenburg.
Da schnitt unter anderem dieses Kreissegment Barnim sehr günstig ab. Das Flughafenumfeld, der südliche Brandenburg, schon seit längerer Zeit. Da haben wir auch größere industrielle Kerne mit Ludwigsfelde beispielsweise. Wir haben darüber hinaus auch noch einzelne Ämter, die landschaftlich sehr attraktiv sind, wie Scharmützelsee oder Märkische Schweiz.
Eine andere Berechnung sagt, dass Brandenburg weiter älter wird. Das Durchschnittsalter soll innerhalb dieses Jahrzehnts von 47 auf 48 steigen. Bundesweit liegt der Altersschnitt aktuell bei 45, in Berlin bei 43.
Demografie, das sind eben sehr viele Zahlen, erklärt hat sie uns unser Reporter Oliver Schosch. Viele Berlin-Flüchtlinge ziehen ins Umland, weil sie sich in der Hauptstadt die Mieten nicht mehr leisten können. Die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen setzt dagegen eben das, die Enteignung und Entschädigung von großen renditeorientierten Wohnungsunternehmen. Bis Freitag Mitternacht sammelt sie dafür noch Unterschriften. 175.000 gültige müssen es sein, damit es einen Volksentscheid zu der Frage gibt. Einen großen Schub dafür gab es jetzt von der Linkspartei. Unsere Landespolitikreporterin Sabine Müller berichtet.
Katina Schubert, die Parteichefin der Berliner Linken, steht in der knallenden Mittagssonne vor der Volksbühne, in den Händen ein gelbes Schild. Darauf steht die Zahl 32.662. So viele Unterschriften haben Mitglieder der Partei in den vergangenen Monaten gesammelt, lobt Schubert.
Das ist eine echt tolle Leistung. Und ich war noch nie so stolz auf meine Partei wie heute, das muss ich wirklich sagen.
Bei diesem Satz schaut Kultursenator und Spitzenkandidat Klaus Lederer neben ihr für einen Moment leicht skeptisch. Aber als er Vertretern der Initiative aus einem knallroten Lastenfahrrad dicke Papierpakete mit Unterschriften überreicht, lächelt er breit. Dann ein paar mahnende Worte zur Lage in Berlin.
Wohnen, und das glaube ich, hat sich inzwischen langsam rumgesprochen, ist keine oder sollte keine marktgängige Ware sein, sollte kein Spekulationsobjekt sein, sondern sollte als Grundrecht für alle Menschen gleichermaßen akzeptiert werden. Und dazu müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechend eingerichtet sein.
Die Linke hatte das Volksbegehren, das im rot-rot-grünen Senat durchaus umstritten ist, von Anfang an unterstützt. Dafür wird sie von Rusbeh Taheri von der Bürgerinitiative als zuverlässiger Teil der Kampagne gelobt. Zum Stand der Unterschriftenaktion gibt es offiziell keine neuen Zahlen. Bis Ende Mai waren gut 197.000 Unterschriften eingereicht. Von den schon überprüften war aber fast jede dritte ungültig. Rusbeh Taheri gibt sich aber siegessicher.
Wir können jetzt schon sagen, dass wir am Freitag genügend Unterschriften übergeben werden.
Trotzdem ziehen die Aktivistinnen und Aktivisten noch mal los, ein paar hundert Meter weiter vor die U-Bahn-Station Rosa-Luxemburg-Platz. Dort ist es laut und hektisch. Viele der Passanten, die sie ansprechen, hasten einfach vorbei. Anja Spazier nimmt's gelassen.
Inzwischen haben viele unterschrieben. Wir sind jetzt am Ende der Sammelphase.
Und wie es ausgeht, das wissen wir dann in ein paar Tagen. Sabine Müller war das. Wenn es in Deutschland zu einer Schießerei kommt, dann gibt es das glücklicherweise selten. Und dann heißt das eher, jemand hat einen Schuss abgegeben, jemand anderes hat zurückgeschossen einmal und das ist schlimm genug. In Berlin-Wedding wurden am Sonntagabend nach Angaben eines Reporters etwa 30 Schüsse abgegeben vor einer Bar in der Müllerstraße. Die Folge: 3 Schwerverletzte, eine verunsicherte Nachbarschaft und eher ratlose Ermittler. Unsere Reporterin Birgit Radatz hat sich umgehört und nachgefragt.
Die 3 Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, sind aber laut Staatsanwaltschaft außer Lebensgefahr. Laut Medienberichten sollen sie serbischer Herkunft oder Nationalität sein. Eine Frau erlitt einen Schock. Die erste Mordkommission hat den Fall übernommen und ermittelt derzeit gegen Unbekannt. Bisher wurde niemand festgenommen. Der Barbesitzer bestreitet gegenüber dem RBB, dass er oder die Bar direkt mit der Schießerei zu tun haben. Die 3 Männer seien auch keine Stammgäste. Vor der Bar deuten mehrere Markierungen auf die Patronenhülsen hin, die die Polizei gefunden hatte. Der Täter soll einem Mann allein 8-mal in den Oberkörper geschossen haben, berichten Medien. Die Staatsanwaltschaft wollte das zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Anwohnerinnen und Anwohner berichten dem RBB von Polizeieinsätzen wegen Handgreiflichkeiten. Ansonsten beschreiben sie die Wohnlage als verhältnismäßig ruhig. Auch die Bargäste sollen bis jetzt nicht weiter aufgefallen sein. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, kommentierte die Vorfälle als besorgniserregenden Höhepunkt krimineller Vorgänge im Wedding und forderte eine schnelle Aufklärung. Einen Zusammenhang zu einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen, bei dem ein Mann getötet wurde, sieht die Staatsanwaltschaft derzeit nicht.
Birgit Radatz über die Schießerei am Sonntagabend in Berlin-Wedding. Übermorgen beginnen in Berlin und Brandenburg die Sommerferien, die zweiten in der Pandemie. Und das bedeutet für tausende Schüler der Mittelstufen, es war fast unmöglich, der Berufswelt näher zu kommen. Keine Praktika, keine Ausbildungsmessen, nichts. Jetzt geht aber wieder was und das hat das Berliner Handwerk gleich genutzt zu einem öffentlichen Berufetag. Einzelheiten hat unsere Reporterin Silvia Tieks.
Rund 200 Schülerinnen und Schüler waren zu Besuch im Ausbildungszentrum der Innung Sanitär, Heizung, Klima. Die hatte in ihren großen Innenhof im Berliner Wedding geladen, gemeinsam mit den Kollegen der Branchen Bau, Elektro, Metall, Kfz und Maler. Endlich geht sowas wieder, freute sich Arbeitssenatorin Elke Breitenbach. Extra vorbeigekommen. Den jungen Besuchern gab sie mit:
Handwerk hat im letzten Jahr gezeigt, erstens, es bietet auch eine ziemlich große Sicherheit. Handwerk sind kreative Bereiche, sind innovative Bereiche, interessante Berufe, die sie dort lernen können.
Und es sind Berufe, die auch gegen den Klimawandel arbeiten können. Dafür brauchen wir junge Leute, sagt Andreas Koch-Martin, Geschäftsführer der gastgebenden Innung Sanitär, Klima, Heizung.
Wir werden die Energiewende mit dem aktuellen Arbeitskräftebestand nie und nimmer in den Griff bekommen. Da muss ein Umdenken in den Köpfen und eine Aufwertung der dualen Ausbildung gerade in diesen Gebieten passieren.
Von den vielen jungen Besuchern konnten sich diese zwei das sehr gut vorstellen. Emily und Joshua, die beiden Neuntklässler, nutzten die Gelegenheit, an den Infoständen Material mitzunehmen und Werkzeug auszuprobieren. Joshua bei den Klempnern.
Das hat mir Spaß gemacht, das ist interessant. Ich laufe da gleich nochmal hin und frage nach einem Zettel. Ja, ich habe da so ein Rohr abgedreht und durchgeschnitten, ja. Und gleich will ich zu der Station mit dem Wasserkocher oder was auch immer das ist, da laufen.
Und Emily neben den Klempnern auch gleich noch bei den Mechatronikern.
Ich fand beides sehr spannend, da ich mich sowieso für Mechatronik interessiere. Bin ich da ein wenig voreingenommen. Ich war ja mehrfach bei ein paar Kursen und habe da gesehen, dass tatsächlich hauptsächlich Männer in diesem Beruf arbeiten. Was ich ein wenig schade finde, weil die Berufe sind schon ziemlich cool.
Die Ausbilder hörten das gern. Frauen gibt's im Handwerk immer noch viel zu selten, so Innungsgeschäftsführer Koch Martin. Umso froher waren er und seine Kollegen, dass der Berufetag Zukunft Handwerk live und echt stattfinden konnte.
Auch bei den Ausbildungsmessen gibt es langsam wieder etwas mehr Nach-Corona-Normalität. Silvia Tieks war das. In Potsdam gibt es seit dem Ende der Nazi-Herrschaft wie in vielen anderen deutschen Städten keine Synagoge mehr. Das historische Gotteshaus überstand zwar die Pogrome von 1938, wurde aber später bei einem Luftangriff zerstört. Nach dem Krieg wurde dann keine Synagoge mehr gebraucht, weil es nach dem Holocaust kaum jüdisches Leben gab. Das ist inzwischen anders und deshalb soll noch in diesem Jahr mit dem Bau einer neuen Synagoge begonnen werden. Der Vertrag dazu wurde jetzt unterschrieben. Unser Reporter Markus Woller hat die Einzelheiten.
Bauträger ist demnach das Land Brandenburg. Grundlage für den 13,7 Millionen Euro teuren Bau in Sichtweite des Landtags ist ein Entwurf des Architekten Just Haberland. Die Zentralwohlfahrtsstelle soll den Bau begleiten und dafür sorgen, dass er im Sinne des traditionellen Judentums entsteht. Die Synagoge soll religiöse Anlaufstelle für alle Juden der Stadt und des Landes sein. Erste Planungen für die Errichtung gab es bereits im Jahr 2007. Anschließend gab es aber zwischen den beiden größten jüdischen Gemeinden der Stadt immer wieder Streit um die Gestaltung des Bauwerks. Anfang des Jahres hatte das Land nun verkündet, den Bau ohne direkte Beteiligung der städtischen jüdischen Gemeinden realisieren zu wollen. Grundsteinlegung soll Ende dieses Jahres sein.
Markus Woller war das aus Potsdam. Zu Beginn der Sendung haben wir darüber berichtet, dass es immer mehr Einwohner in Brandenburg gibt. Im Land wächst aber auch eine andere Population, die der Wölfe. Beides zusammen funktioniert nicht immer so ganz konfliktfrei. Nun hat vor 2,5 Jahren ein Jäger aus den Niederlanden einen Wolf erschossen und stand deshalb vor dem Potsdamer Landgericht. Der Prozess endete nun mit einem Freispruch. Unsere Reporterin Lisa Steger kennt die ganze Geschichte.
Der Jäger war berechtigt zu schießen, weil der Wolf zuvor mehrere Jagdhunde angegriffen habe, erklärte der Richter. Der Angeklagte hatte zuvor beteuert, nicht sofort geschossen zu haben. Jedoch habe der Wolf auf Klatschen, Schreien und einen Warnschuss nicht reagiert. Ein Tierarzt bestätigte als Zeuge, dass einer der Hunde tatsächlich große Bissverletzungen aufgewiesen hatte. Diese könnten nicht von einem kleinen Jagdhund stammen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte den Niederländer wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz angeklagt. Es war der bundesweit erste Prozess wegen eines Wolfsabschusses gegen einen Jäger. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Der Bericht von Lisa Steger und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören wie immer auf inforadio.de und als Podcast.
Inforadio Podcast.